Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um das Thema Mental Load und um einen Satz, den so gut wie jedes Paar kennt. Ganz viel Spaß dabei! Mental Load. Was genau ist das eigentlich? Das ist schon wieder irgend so was Neideutsches. Also Mental Load ist die mentale Belastung, die Menschen in einer Familie, in einer Beziehung, in einem Haushalt empfinden. Und es geht aber auch nicht jetzt nur um die mentale Belastung, sondern es geht auch um generell die Arbeitsaufteilung, Care-Arbeit heißt es ja heutzutage auch schon wieder. Also das, dass man sich um jemanden kümmert, vielleicht die Kinder, vielleicht pflegebedürftige Eltern und so weiter. Und der Satz, der mir immer und immer wieder im Coaching begegnet und den ich selber schon auch mehrfach in meiner Familiensituation anderen an den Kopf geschleudert hat, ist der Satz, ich mach viel mehr als du. Bei mir war es ein bisschen abgewandelt. Ich habe zu meiner Familie gesagt, ich bin hier der Familiendepp. Immer hängt alles an mir. Ich muss immer alles machen. Ihr macht's ja nichts. Und das ist etwas, den höre ich quasi ja jede Woche einmal im Membership oder in den Einzelcoachings oder auch im Bekanntenkreis. Also über dieses Thema, wie ist die generelle Hausarbeit, Care-Arbeit und der Mental Load, also die mentale Belastung verteilt, da ist tatsächlich in vielen Beziehungen, vielen Familien, ist da viel Stress, was dieses Thema anbelangt. Und meistens sind es die Frauen, die dann total überzeugt davon sind, dass sie ganz viel mehr Arbeit in die Beziehung stecken als der Mann. Und ich meine, da geht es jetzt auch noch um die Beziehungsarbeit, also um die Gefühlsthematik, um tiefe, verbindende Gespräche zu führen und so weiter. Und ja, tatsächlich ist es auch sogar häufig so, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen, also das ist nicht nur häufig so, das ist ja auch erwiesen so, dass sie mehr Mental Load haben, dass sie mehr Beziehungsarbeit leisten und generell sich mehr um alle um sich herum kümmern, als es die Männer tun. Und viele Frauen sagen dann halt, zählen dann den Haushalt auf und die tausenden To-Dos, die emotionale Arbeit, die Kompromissbereitschaft und, und. Und viele sagen dann, er macht so gut wie gar nichts. Und genau solche Konflikte erlebe ich halt so oft, wo halt einer der PartnerInnen mit Überzeugung wirklich sagt, er oder sie tut alles für die Beziehung und der andere oder die andere macht es sich einfach bequem. Ich habe das auch manchmal in umgekehrter Konstellation, wo Männer eben sich aufopfern und viel für die Beziehung tun und so weiter und deren Partnerinnen es sich tatsächlich bequem machen. Also es gibt es in die eine und in die andere Richtung. Nur wenn ich dann beim Gegenüber oft nachfrage, dann höre ich halt eine ähnliche Aussage, nur andersrum. So, was? Das ist doch ein Scheiß. Ich mache doch viel mehr als du. Wie kannst du sowas sagen? Das stimmt doch überhaupt nicht. Deswegen ist Paarberatung halt auch sehr nett und sehr schön, weil da hat man dann immer beide Perspektiven am Start und kann natürlich auch die Gedanken und die Erfahrungswelt der anderen Person halt auch beleuchten. Und das führt dann zu vielen Grundsatzdiskussionen und dann schaue ich halt in der Beratung natürlich, woher kommt es? Also was genau tun die da, die Paare, wenn sie eben oder wenn jeder von sich behauptet, ich mache viel mehr als du. Ich meine, die Männer kommen dann immer mit, ja, ja, und wann hast du das Auto das letzte Mal zur Werkstatt gebracht oder wann hast du jemals die Reifen gewechselt? Jetzt muss man halt Reifen wechseln, meistens nur zweimal im Jahr und andere Dinge stehen halt täglich auf der To-Do-Liste. Aber ja, also wir leben in einer patriarchalen Struktur. Es ist teilweise so, dass Frauen auch dazu erzogen und sozialisiert wurden, sich um andere zu kümmern und weniger die Karriere voranzutreiben und so weiter. Der Gender Pay Gap spielt da eine Rolle. Also, dass Frauen grundsätzlich weniger verdienen als Männer, auch wenn sie in derselben Position sind und, und. Also, das ist schon ein strukturelles gesellschaftliches Problem. Aber es hat auch sehr oft mit individuellen Verhaltensmustern zu tun, mit dem, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen worden sind. Und tatsächlich sind sehr viele Frauen von Müttern großgezogen worden, die den Frauen massiv eingetrichtert haben, sich eben immer um andere zu kümmern oder auch es vorgelebt haben. Also auch da, ich meine, meine Mama ist Geburtsjahr 51, das heißt, die war, also sie mit 17 ihr erstes Kind bekommen, das heißt, sie war in den 70er Jahren, war die halt Hausfrau und Mama und hat halt das klassische Rollenbild auch mir vorgelebt. Mein Papa war halt Landwirt und erwerbstätig, der war quasi immer weg und meine Mama war immer daheim. So, und das betrifft natürlich viele Menschen jetzt in meiner Generation, also Generation X, aber ich erlebe das auch bei jungen Paaren. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner Beziehung, dass du das Gefühl hast, dass du die Person bist, die alles organisiert, denkt, plant und auch trägt, so, also die ganzen Belastungen, hält die Kinder, tröstet, wenn sie irgendwie Stress haben und so weiter. Oder du bist die Person, die glaubt, dass er oder sie die ganze Verantwortung für alles trägt, während die Mühe kaum wahrgenommen wird. Also auch, dass der andere das nicht schätzt oder sieht. So, und wenn dir diese Gedanken vertraut sind, dann lohnt sich's, da genauer mal hinzuschauen. So. Weil das Spannende ist, in vielen Partnerschaften haben halt beide das Gefühl, mehr zu machen als der oder die andere. Und warum das so ist, wollen wir heute auch mal genauer uns anschauen und verstehen. Und versteh mich nicht falsch, also mir geht's nicht darum, dass Frauen weiterhin alle Belastungen auf sich nehmen oder dass sie diese Missstände nicht anprangern und nicht auch, also die öffentliche Diskussion ist ja in sozialen Medien schon ziemlich heftig und was ich da halt oft höre, auch Kritik an PaarberaterInnen oder PaartherapeutInnen, dass die Frau dann dazu angehalten wird, tatsächlich auch mal weniger zu machen. Und es geht doch gar nicht, das sind dann die Kommentare und schon wieder muss sich die Frau kümmern, anstatt dass der Mann einfach mal mehr macht und so. Nur, also das ist halt meine persönliche Ansicht, wir leben im Patriarchat und niemand wird uns Frauen den roten Teppich ausrollen und plötzlich werden alle Männer erkennen, was sie alles nicht machen und es plötzlich tun. Also das wird nicht passieren, das heißt, um etwas zu bewegen und um etwas zu verändern, ja, muss tatsächlich die Person, die sich ärgert, die Person, die gestresst ist, die Person, die sagt, ich finde es ungerecht, wie es hier läuft, tatsächlich muss diese Person Verantwortung übernehmen für das, was sie tut und was sie auch vielleicht in Zukunft mal bleiben lässt. Also da bin ich schon die Person, die gerade auch bei Frauen viel bemerkt, dass sie alles an sich reißen und dann kommt auch immer ein Satz, den wahrscheinlich auch sehr viele Paare kennen, dann kommt der Satz, ja, aber wenn ich mich nicht kümmere, dann geht alles den Bach runter. Er würde sich ja nie drum kümmern, dann stehen die Kinder vor der Schule, werden nicht abgeholt, die kommen nicht zum Sportunterricht oder zum Gitarrentraining und was der Geier und außerdem die Bude würde total versauen und total vermüllen und so weiter. Nur wenn dann diese Frauen auch mal alleine Urlaub machen und mal weg sind, kriegen die Männer es ja dann doch gebacken. Also es ist wichtig, sich da sehr differenziert und auch sehr eigenverantwortlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil da ist die Chance halt am höchsten, wirklich etwas zu verändern, sodass dir dein Zusammenleben in deinem Beziehungs- oder Familienkonstrukt halt nicht als Belastung vorkommt, sondern dass du sagst, okay, wir sind hier gleichberechtigt, wir sind auf Augenhöhe und wir kümmern uns alle um wichtige Dinge. So. Und dieses, du checkst ja überhaupt nicht, was ich alles mache, auch das ist etwas, was viele Paare sich gegenseitig an den Kopf schmeißen. Und wenn sie dann bei mir sitzen und über diese Aufgabenverteilungen sprechen, entsteht halt oft ein Gespräch, das weniger mit objektiven Fakten zu tun hat, als halt mit einer subjektiven Wahrnehmung. Da erzählen dann beide, was sie alles tun, worum sie sich alles kümmern, wie sie investieren und wo sie investieren und so. Und beide sind dann wirklich überzeugt, dass die eigene Leistung größer ist als die Leistung des anderen. Und dann hagelt es halt diese Vorwürfe so, ich mache doch das und das die ganze Zeit, ja, aber ich habe das und das gemacht, ja, siehst du nicht, dass ich immer das mache, dir fällt wohl gar nicht auf, dass ich das erstmal letztens gemacht habe und so weiter. Und das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, was ich halt ganz oft beobachte. Beide haben das Gefühl, Dinge zu tun, die die andere Person nicht wahrnimmt, nicht wertschätzt und fühlen sich dadurch so, als würden sie deutlich mehr investieren als der oder die andere. Und tatsächlich betrifft es nicht nur die konkrete sichtbare Arbeit, wie eben Haushalt, Kochen, Waschen, Putzen, Filifanz, Kindererziehung, Termine managen, Einkaufen, Geld verdienen, Steuern und das Auto in die Werkstatt bringen, sondern es betrifft halt auch die emotionale Arbeit, also diese mentale Belastung und die emotionale Arbeit für die Beziehung, also Gespräche führen, Konflikte ansprechen, Kompromisse eingehen, Zuwendungen zeigen oder Verbindung herstellen, Dates planen und Beziehungsarbeit leisten. Und dann eben der Mental Load, an alles denken, den Geburtstag der Schwiegermutter und das Geschenk noch im Kopf haben und so weiter. Und da fühlen sich dann beide so, als würden sie halt in jeder Kategorie viel tun, wenn auch die Kategorien sich anders gestalten. Also wenn ich mit Frauen spreche, dann gestaltet sich's ein bisschen anders, als wenn ich mit den Männern spreche. Aber sie glauben halt immer gegenseitig voneinander, dass die andere Person es leichter hat, es schöner hat, es sich bequemer macht und so weiter. Und in den Coachings oder auch im Membership zeigt sich dann halt, dass dieses Gefühl schon sehr, sehr lange im Hintergrund arbeitet und sehr lange schon zu Frust und Groll führt. Und ich meine, da muss noch nicht mal eine Affäre aufgeflogen sein. Sowas schleppen Paare über Jahrzehnte mit sich rum. So. Und ich hatte tatsächlich mal, also es ist einer meiner Lieblingsaussprüche einer Kundin, die nach dem Verarbeiten der Affäre gesagt hat, ganz ehrlich, Melanie, mir ist jetzt wurscht, ob er 5 oder 8 Minuten lüftet. Und darüber hat sie sich heute vorher brutal aufgeregt. Oder es ist jetzt nicht mehr so wichtig, ob der Vorhang 10 Zentimeter links oder 10 Zentimeter weiter rechts hängt. Darüber streiten wir jetzt nicht mehr. Also das sind halt so Dinge, das, was auf der Oberfläche ist und worum Paare wirklich streiten, da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, hat ja meistens mit anderen Dingen zu tun, mit ich werde nicht gesehen und Respekt und solche Sachen. Nur, das Thema ist, wenn das eben im Hintergrund arbeitet und schwielt, dann wirkt sich's auf viele Bereiche aus, vor allen Dingen, und das ist das, was ich am häufigsten erlebe, ist es das Thema Sex. Gerade wenn sich Frauen überlastet fühlen, das Gefühl haben, mehr zu machen, der Partner sie zu wenig unterstützt und so, dann verweigern sie oft die Sexualität und zwar nicht bewusst, sondern es ist unbewusst, sie haben dann einfach keinen Bock. Und in den sozialen Medien heißt es dann, ich will ja nicht mit meinem dritten Kind vögeln und so. Also das ist auch, entsteht viel auf einer Gedankenebene und schwielt im Hintergrund, erzeugt unterschwelligen Groll und wirkt sich auf viele Bereiche der Partnerschaft aus. Aber am allerdeutlichsten finde ich, oder zumindest ist es meine Erfahrung, ist es dann die sexuelle Ebene, die darunter leidet, wo dann die andere Person sagt, ich mache doch eh schon so viel, was soll ich jetzt noch machen und jetzt soll ich auch noch vögeln, du kannst mich mal. Oder du hast jetzt die ganze Zeit nichts gemacht und jetzt willst Sex, ja genau, nichts da. Und tatsächlich denkt halt dann die eine Person oder auch beide Personen, boah, ich bin völlig selbstverständlich, er oder sie weiß überhaupt nicht, was ich leiste. Und tatsächlich, wenn es sich dann auf Sexualität auswirkt, dann auch, er oder sie interessiert sich nicht mehr für mich, ich bin überhaupt nicht mehr wichtig und. Und was mir total wichtig ist, dass das nicht einfach so hingenommen wird oder als in Stein gemeißelt gesehen wird. Das ist kein Fakt, das ist eine individuelle Wahrnehmung und Gedanken, die sich daraus eben ausbilden. Und wenn das Gehirn einen bestimmten Gedanken denkt, wie ich bin völlig selbstverständlich oder ich mache immer mehr oder er sieht mich überhaupt nicht, dann fängt das Gehirn an, nur noch Beweise dafür zu suchen, dass das stimmt. Und deswegen bestätigt sich der Gedanke halt immer und immer wieder, sodass die Leute wirklich glauben, das sind Fakten. Das ist genau, wie es ist. So. Und deswegen lohnt es sich wirklich innezuhalten, sich selber zu hinterfragen, sich auch mal zusammenzuhocken und zu überlegen, okay, woher kommt dieses Muster und warum betrifft es so viele Partnerschaften? Und da ist jetzt mal eins, was viele überhaupt nicht wissen und was ich ganz häufig, also was zu sehr vielen Aha-Momenten führt im Coaching oder im Membership, da geht's um das Thema kognitive Verzerrung. Wir alle haben kognitive Verzerrungen, das heißt, dass das Gehirn nicht die Fakten wahrnimmt, sondern eben die eigene Interpretation und auch eine verzerrte Wahrnehmung automatisch erfolgt. Also beispielsweise der Negativity Bias, wir sehen halt mehr das Negative am Partner, an der Partnerin nach einer Weile, wenn er mal die rosa Brille abgenommen ist und so, weil das Negative wichtiger fürs Gehirn ist, weil das Negative das Überleben gesichert hat in der Steinzeit und deswegen ist es halt leichter zu erkennen oder wahrzunehmen, auch im Business. Wenn ich, keine Ahnung, ich bekomme zu einer Podcast-Folge, ich war jetzt gerade beim Podcast die Paartherapie als Gästin zu Gast beim Erik Hegmann und die Kommentare sind halt unterschiedlich dazu, logisch, und da gibt's viele, die sagen, boah, coole Podcast-Folge und wie toll und ach, mega, und die anderen sagen, boah, was für ein Scheiß und die spinnt ja wohl und so weiter. Und das, was halt hängen bleibt, ist halt immer mehr das Negative, auch in meinem Gehirn, weil wir einen Negativity-Bias haben. So, jetzt geht's aber hier nicht um diese kognitive Verzerrung, sondern es geht um die kognitive Verzerrung, dass wir die eigene Leistung wertvoller einschätzen als die Leistung des anderen. Und sie beschreibt die Tatsache, dass jede Person eben auch da wieder die Realität durch eine eigene Brille sieht. Und wenn du jetzt an einem bestimmten Tag einfach die Dinge tust, du stehst auf, du machst die Kinder fertig, du gehst vielleicht zur Arbeit, hast Stress, um möglichst schnell wieder heimzukommen, um die Kinder abzuholen, du kommunizierst mit diversesten Leuten, führst vielleicht noch Telefonate, machst einen Arzttermin, für wen auch immer aus, und versuchst noch irgendwie dir irgendwie vielleicht ein nettes Dessert fürs Abendessen einfallen zu lassen und auch noch die Wäsche zu machen. Und all diese Handlungen vollführst du von Anfang bis Ende und bekommst eben die gesamte Handlung mit, weil du anwesend bist. Du spürst deinen Stress, du spürst den Druck, du spürst die Belastung, du spürst aber auch die Freude, vielleicht die Verbundenheit, was auch immer. Und du spürst halt, wie viel Energie das alles kostet. So. Und du weißt auch dann, wie müde du bist. Und du hast dann vielleicht auch, obwohl du dir ein süßes Dessert überlegt hast und dir deinem Partner oder deiner Partnerin eine Freude machen wolltest, hängst du dann in den Seilen und hast gar keinen Bock mehr, irgendwie zu vögeln. So. Und du weißt halt auch, wenn du etwas tust, was dir schwerfällt, dass es dich Überwindung kostet, vielleicht auch freundlich zu bleiben, vielleicht bist du im Supermarkt angemotzt worden und hast nicht zurückgemotzt und so, obwohl du gereizt bist und du hast dich ausbalanciert und reguliert. Und da hat jede Handlung für dich eine Geschichte und diese Geschichte und auch die Emotionen, die damit verknüpft sind, verleihen der Handlung eine Bedeutung. So. Was aber dein Partner oder deine Partnerin wahrnimmt, ist nur das Ergebnis. Er oder sie sieht halt nicht, wie innerlich angespannt du warst, wie viel Mühe es dich gekostet hat, dich zu regulieren. So, all das, was du getan hast und was du gefühlt hast, bleibt total unsichtbar. So, und gleichzeitig hat aber auch dein Gegenüber eine eigene Innenwelt, die du wiederum nicht siehst. Vielleicht ist er oder sie genervt wegen der Arbeit, hat einen Anschiss bekommen vom Chef oder der Chefin. Vielleicht hat er sich Gedanken um die Urlaubsplanung gemacht. Ich meine, ich habe das mal erlebt, als mein Mann das Buch geschrieben hat mit der Tandem Transalp, wie viele Gedanken der sich im Vorfeld gemacht hat, damit ich gut über die Alpen komme mit ihm. Und es war mir so überhaupt nicht bewusst. Ich war nur pissig, wenn er mich über irgendeinen Pass gescheucht hat oder irgendwelche blöden Pinarello-Italiener überholen wollte und ich fix und fertig war. Aber die Mühe, die er sich gegeben hat, die habe ich nicht wahrgenommen. So. Und was du, vielleicht ist auch dein Partner oder deine Partnerin gestresst gewesen und hat innerlich viel Energie aufwenden müssen, um sich zu beruhigen, um ein schwieriges Telefonat zu führen oder eben auch noch schnell einzukaufen und was auch immer. So, und jetzt ist es halt, jeder von euch hat eine Geschichte hinter den eigenen Handlungen und spürt die Emotionen. Und je mehr Emotionen wir mit etwas verknüpfen, desto wichtiger erscheint uns das. Und deswegen entsteht jetzt sowohl bei dir als auch bei deinem Partner, deiner Partnerin das Gefühl, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, alles hängt an mir, ich muss so viel mehr machen, ich bemühe mich die ganze Zeit, du merkst es noch nicht mal und dann vergisst du sogar die Milch oder was auch immer. So. Und damit sind wir tatsächlich im Land der kognitiven Verzerrung. Und sie ist es einer der häufigsten Gründe, warum wir das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden. So. Und dann kommt noch dazu, dass wir uns die Wertschätzung wünschen, also dass das, was dann auch da jeder leistet, irgendwie wahrgenommen und auch kommentiert werden sollte. Ich hatte erst vor ein paar Tagen ein Coaching mit einer Frau, die gesagt hat, meinst du, ich soll meinem Mann mal sagen, ich würde mir mehr Komplimente wünschen oder mehr Wertschätzung für das, was ich tue? Und dann haben wir ganz tief, bin ich da reingegangen mit, wie viel Komplimente machst du ihm, wie viel Wertschätzung zeigst du, nimmst du wahr, wenn er sich positiv äußert und so weiter. Also auch da haben wir viele Dynamiken, die oftmals verzerrt sich darstellen. So. Und wenn wir jetzt die Dynamik auf den Kern auch generell reduzieren, dann geht es halt auf der Ebene unten drunter um das Gefühl der Wertschätzung, um dieses Gefühl gesehen zu werden, um dieses Gefühl, du bist mir wichtig und ich sehe deine Mühe und ich bin dir total dankbar und ich finde es toll, was du tust. So. Und da wollen auch beide PartnerInnen dann, dass das Gegenüber erkennt, wie viel Energie sie investieren, wie viel Zeit sie sich nehmen, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. Und beide wollen auch, dass die eigene Welt verstanden wird. Und der Fehler, den dann viele machen, ist, dass sie davon ausgehen, dass der andere das doch von selber merken müsste, wie viel sie eigentlich leisten. Der muss das doch sehen, das ist doch, schau mal, wie es hier ausschaut, das ist alles ordentlich oder keine Ahnung. Der Partner muss das spüren, wenn mir was schwerfällt. Der muss doch wissen, ich habe ihm doch neulich erst gesagt, dass das echt anstrengend war und so weiter. Und beide wollen dann, dass der andere oder die andere das halt sieht, die ganze Mühe, den Aufwand, die Energie und die Emotionen. Aber wir leben halt einfach alle ein Stück in der eigenen Welt und wir sehen die eigene Anstrengung dann sehr viel deutlicher und sehr viel mehr als die Anstrengung der oder die des anderen. So. Und in den Konfliktsituationen passiert dann halt Folgendes, wir setzen noch eine Schicht obendrauf. Wir argumentieren aus der eigenen Perspektive. Wir wiederholen die eigene Geschichte. Wir kämpfen darum, dass die eigene Mühe wahrgenommen wird. Aber ich habe doch das gemacht und ich habe doch das gefühlt. Und bei mir war es doch viel schlimmer und bei mir war es doch viel anstrengender. Und der andere macht genau das Gleiche. So. Und dann wird daraus ein ewiger Kampf um gesehen werden und Wertschätzung. Und wenn dir das jetzt aus deiner Partnerschaft bekannt vorkommt, dann lade ich dich ein, an der Stelle wirklich auszusteigen und einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Und zwar nicht, um deine eigene Leistung kleinzureden oder noch mehr zu machen oder dich über den Tisch ziehen zu lassen, sondern um die Realität deines Partners, deiner Partnerin überhaupt erstmal wahrnehmen zu können. Und in 3 Schritten kannst du mit ihm oder ihr eine neue Verbindung aufbauen. So. Weil, um den Perspektivwechsel leichter zu schaffen, kannst du 3 Impulse nutzen für ein nächstes Gespräch oder in der nächsten Konfliktsituation und kannst es direkt umsetzen. Und zwar der Schritt Nummer 1, anstatt mit eigenen Argumenten den anderen zuzuballern, fang erstmal an zuzuhören. Also, wenn du darum kämpfst, gesehen zu werden, dann kannst du erstmal auf die Pause drücken, so Pause-Taste, ja, so. Also, du darfst durchatmen, dich selber erstmal einbremsen und wirklich üben, statt dich um Kopf und Kragen zu reden, erstmal deinem Partner, deiner Partnerin zuzuhören. Und zuhören bedeutet, die Innenwelt deines Gegenübers wahrzunehmen. Vielleicht mal eine Frage zu stellen. Boah, wie war das für dich heute im Supermarkt? War es echt anstrengend oder stressig? So hast du halt die Chance zu erkennen, dass er oder sie sich wirklich Mühe gegeben hat, vielleicht überfordert war, die Gedanken, die eben bei der anderen Person gelaufen sind und auch die Anstrengung, die er oder sie auf sich genommen hat und so. Und dieser Schritt ist tatsächlich anspruchsvoll, weil wir das halt nicht gelernt haben und weil er halt erfordert, dass wir das eigene Ego erstmal ins Eck stellen und die damit verbundenen Dramageschichten aus der eigenen Perspektive, aber bei mir war es viel schlimmer. Ich meine, du kannst mit zwei, keine Ahnung, Rentnern zuhören beim Gespräch und der eine sagt, ja, ich habe schon wieder so Knieschmerzen und der nächste sagt, ja, das ist ja noch gar nichts, mir tut die Hüfte so weh. Und also was der Geier, jeder versucht sich ja immer mit seiner Negativstory zu übertrumpfen. Und wenn du das eben mal sein lässt, dass du erstmal sagst, jetzt geht's hier gerade um meinen Partner, meine Partnerin, jetzt fange ich an zuzuhören und Fragen zu stellen, um einfach mal zu verstehen, was hattest du für einen Tag, wie ist es dir ergangen? Und wenn dir das gelingt, dann kann halt wieder echte Verbindung entstehen, weil der andere tatsächlich auch mal die Möglichkeit hat und die Zeit hat, die eigene Story zu erzählen. So. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man dem anderen wirklich monatelang oder wochenlang irgendwie beim Jammern zuhört. Ich hatte das gestern im Membership, wo eine Frau die Frage gestellt hat, wie sie denn damit umgehen soll, dass ihr Mann so gereizt ist, so schlecht gelaunt ist und auch, wenn sie unterwegs sind, andere Leute ständig anmotzt und so weiter, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und da geht es jetzt nicht darum, ihm jetzt ständig zu fragen, oh du Armer, wie geht's dir denn und wie fühlst du dich und sondern auch tatsächlich dann irgendwann mal nach einer Weile auch meine Grenze zu ziehen und zu sagen, also du bist jetzt seit Wochen nur negativ und motzt nur und so, also ich kann es nicht mehr hören, ich möchte mich hier abgrenzen und werde jede Negativgeschichte nicht mehr an mich ranlassen. So, also auch da, das ist jetzt für eine Podcast-Folge zu weit gegriffen, aber auch das schaue ich mir natürlich im Coaching dann genauer an. Wer nimmt sich denn wirklich das Recht raus, sich nicht zu regulieren, sich nicht um die eigene Laune zu kümmern? Wer bringt wirklich nur noch die Reste von sich nach Hause in die Beziehung und gibt dort keine Mühe hinein? Also das muss man halt auch auf einer Faktenebene sich genauer anschauen und dann auch Grenzen setzen. Also mit wirklich zuhören, und da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu, meine ich erstmal wirklich zu verstehen, wie geht's dem anderen, wo kommt der her, was hat der an diesem Tag durchgemacht sozusagen, um eben bestimmte Ergebnisse zu haben. Und der zweite Schritt, das habe ich eben schon ein bisschen vorweggenommen, ist eben, du darfst auch Fragen stellen, dass du wirklich die innere Welt des Partners und der Partnerin halt wirklich noch besser verstehst oder auch sichtbar machst, weil manche Menschen, also meistens sind es die Männer, die sich so schwer tun, auch ihre Gefühle dann zu äußern. Sie haben das auch wieder nicht gelernt und da sind wir wieder beim Patriarchat und toxische Männlichkeit und den ganzen Scheiß. So, das heißt, du kannst auch nachfragen, eben, mein Mann geht viel einkaufen, weil das nicht meine Aufgabe ist. Und ich frage dann schon, so wenn jetzt eben Feiertag ist, so boah, war es heute recht stressig, waren die Leute genervt und so, wie ging es dir beim Einkaufen? Also auch, wie hast du dich gefühlt? So, und da haben halt viele keinen Blick dafür, welchen Aufwand der Partner oder die Partnerin betreibt. Sie sehen halt nur das Ergebnis und vielleicht sogar, dass irgendwie der Käse fehlt oder er die Eier vergessen hat oder sowas. Und dann fragen wir, boah, wo hat es dich viel Energie gekostet? Oder brauchst du irgendwo Unterstützung? Solche Fragen. Oder welche Aufgaben findest du halt total ätzend? Das öffnet einen Raum, in dem beide Seiten einander besser verstehen können. Und im Idealfall ist es natürlich auch andersrum, dass auch die andere Person dir die Möglichkeit gibt, zuzuhören, aber das hast du halt nicht in der Hand. Du hast nicht in der Hand, welche Fragen dein Partner, deine Partnerin stellt. Ich habe auch mit einer Kundin neulich besprochen, dass sie mal ihren Mann fragen soll, welchen Sinn er sieht im Leben auf diesem Planeten, um eben mehr Tiefe zu erzeugen. Sie hat sich mehr Tiefe gewünscht. Und dann sagt sie, dann würde er mich anschauen wie ein Auto, weil das würde er nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, dann fang halt mal mit kleineren Dingen an, anstatt schon vorwegzunehmen, dass er es nicht verstehen würde, und probier es einfach. Und wenn dann wirklich gar nichts zurückkommt vom Gegenüber und er nicht in der Lage ist, auch über tiefere Gefühle zu sprechen und so weiter, das sind halt dann auch Informationen, die du für deine Partnerschaft einsammeln darfst und wo du halt Schlussfolgerungen dann draus ziehen darfst, aber eben nicht vorweggenommen, sondern durch Ausprobieren und durch konkretes Fragen stellen. So, und der dritte Schritt ist dann, dass du herausfinden willst, worum geht's hier gerade wirklich. Und zwar darfst du dir da ein bisschen auf die Schliche kommen und kommunizieren, worum es dir gerade wirklich geht. Also das ist in der gewaltfreien Kommunikation, die ich ein bisschen kompliziert finde, ehrlicherweise, ist es eben dieses eine Beobachtung benennen. Also ich sehe, dass du was auch immer dieses gemacht hast oder dieses jenes nicht gemacht hast, und dann ein Bedürfnis dahinter zu benennen. Ich wünsche mir, dass du das erkennst und wahrnimmst oder was auch immer. Aber das geht auch viel einfacher, indem du einfach sagst, hey, ich mache hier alles und du machst nichts, steckt halt nicht die Sache selbst, sondern es geht eben um andere Bedürfnisse, es geht um Anerkennung, Unterstützung, Nähe, gesehen werden, Geborgenheit oder auch Entlastung. Und wenn du klar benennen kannst, was du brauchst, dann entsteht halt auch die Möglichkeit, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. So, und da gibt es im Membership gibt's den Workshop Bedürfnisse, es gibt aber auch den Workshop Care-Arbeit, wo du halt mit konkreten Fragen, die wir ja in den Workbooks immer ausarbeiten, damit du dich wirklich gut reflektieren kannst, dir helfen, Schritt für Schritt dich selber zu reflektieren, dich zu hinterfragen und zu erkennen, um was geht's hier gerade wirklich. Aber auch das, wenn ihr schon im Konflikt steckt, ist die Frage, um was geht's hier gerade wirklich? Um was geht's dir gerade? Was ist dir denn wichtig? So, auch mit dieser Frage kannst du diese oberflächliche Ebene von ich habe dieses gemacht und du machst gar nichts auf eine tiefere Ebene heben. So. Aber tatsächlich, was ich auch immer empfehle, ist, eine gewisse Faktenbasis zu schaffen. Und es war bei uns in der Familie, als ich eben dieses Gefühl hatte, der Familiendepp zu sein, haben wir eine Liste angefertigt mit allen Tätigkeiten und haben alle Namen unserer Familienmitglieder auf die Liste geschrieben. Und jeder hat bei sich einen Strich gemacht, wenn er oder sie die Tätigkeit erledigt hat. So, und das haben wir über 2 Wochen oder 3 Wochen einfach mal beobachtet. Wer macht das Katzenklo? Wer räumt auf? Wer hat gekocht? Wer hat die Spülmaschine eingeräumt? Wer hat die Spülmaschine ausgeräumt? Wer hat die Wäsche aufgehängt? Wer hat sie gewaschen? Gewaschen hat sie die Waschmaschine, aber wer hat sie angeschaltet? Wer hat sie dann abgenommen? Wer hat sie weggeräumt? Und so weiter. Also wirklich Staubsaugen, Fenster putzen. Einfach, wir haben jede Tätigkeit, Bad putzen, alles aufgeschrieben. Und da hat sich dann auf der Faktenebene auch herausgestellt, dass ich deutlich mehr mache als der Rest meiner Familie. Und da haben wir uns dann auch zusammengesetzt und haben die Aufgaben verteilt im Sinne von, wer mag denn welche Tätigkeiten gar nicht, wer sagt, ja, geht schon, passt schon, und wer sagt, ah, das mache ich richtig gern. Und da haben wir dann das Thema eben Wäsche auf die Kinder verteilt. Die eine, also unser eines Kind hat gesagt, ich will die lieber aufhängen, das andere Kind hat gesagt, ja, ich finde Abhängen eh viel besser und so. Also klar muss man sich da irgendwie einig werden, aber das hat uns geholfen, tatsächlich auf einer Faktenebene anstatt auf einer Gefühlsebene die Dinge klar zu machen. Auch eben so zu Tätigkeiten wie eben Geld verdienen, Fahrrad reparieren, Auto TÜV machen und solche Sachen. Also auch das stand da natürlich auf der Liste. Häufige Tätigkeiten, seltene Tätigkeiten. Und ich meine, Mental Load haben wir damals, das war noch damals tatsächlich noch nicht so ein krasses Thema, dass ich das irgendwie aufschreiben hätte müssen, wer welche Geburtstagsgeschenke für welche Kindergeburtstage oder sowas sich überlegt. Aber da ich so ein schlechter Schenker bin, bin ich eh sehr schnell auf Amazon-Gutscheine übergegangen, weil da haben sich immer Kinder gefreut, die Freunde meiner Kinder, so, und habe mir das auch relativ leicht gemacht oder dann auch tatsächlich den Task abgegeben, weil ich gesagt habe, ich kann mich da jetzt gerade nicht drum kümmern und habe meinem Mann gesagt, er soll das tun. So, also auch da nicht nur zu gucken, worum geht es hier gerade wirklich, um das Thema Aufmerksamkeit und so weiter, sondern auch Überlastung ansprechen und Überforderung, aber dann auch Fakten schaffen mit, wer macht hier eigentlich was. So, und wenn du jetzt merkst, dass das ein Thema ist, dann lade ich dich herzlich ein, ins Membership zu kommen. Wir haben jetzt im Juli noch die Aktion ohne Aufnahmegebühr. Im August erhöht sich der Preis auch auf 79 € pro Monat. So, das heißt, jetzt ist noch ein guter Moment, um einzusteigen. Wenn du sagst, ich möchte andere dabei unterstützen und du dich für die Coaching-Ausbildung interessierst, habe ich am 23. Juli noch einen Infoabend in der Frühbucherphase für die Coaching-Ausbildung. Dazu brauchst du uns einfach nur eine E-Mail schreiben, dass du am Infoabend teilnehmen möchtest und dann schicken wir dir den Zoom-Link. Genau, also im Membership, wie gesagt, haben wir die ganzen Workshops, wir unterstützen dich auch mit individuellen Fragen, du kannst dich für ein Coaching anmelden und kannst dann eben solche Muster ganz gut aufdröseln, aufbrechen und auch dich langfristig begleiten lassen, weil es halt ein kleiner Preisfaktor ist, anstatt jetzt ein Coaching-Paket zu buchen. Also, Coaching-Paket macht halt Sinn, wenn die Hütte brennt und wenn ihr euch dermaßen in den Haaren habt, dass echt spitz auf Knopf steht so. Also, in dieser Folge haben wir uns jetzt angeschaut, warum Paare oft das Gefühl haben, mehr zu leisten als eben die andere Person und die Ursache liegt in der kognitiven Verzerrung. Wir sehen unsere eigene Mühe halt deutlich stärker als die Mühe des anderen und im Kern geht es dabei fast immer um eben Wertschätzung und das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und Veränderungen aus eben so Kackmustern, die euch nicht gut tun, die euch noch zusätzlich stressen, weil so soll es ja nicht sein, so die entstehen halt, wenn beide bereit sind, wirklich zuzuhören, dem anderen auch mal Fragen zu stellen und neugierig sind auch auf die Innenwelt des anderen und sich wirklich bewusst darauf einlassen, um die eigene Perspektive zu erweitern, anstatt auf dem eigenen Standpunkt stehen zu bleiben. Und so kann jetzt aus einem Gefühl von Ungerechtigkeit wieder ein Gefühl von Verbundenheit werden. Und ja, es kann auch sein, dass wenn du Fakten geschaffen hast, dass du mal die ein oder andere Tätigkeit auch bleiben lässt und dass du es einfach auch mal eskalieren lässt und dass du auch mal schaust, was passiert, wenn du es nicht tust. Auch das lohnt sich, es mal auszuprobieren und Informationen einzusammeln, um eben in einer Partnerschaft die Augenhöhe herzustellen und zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, wir wissen es zu schätzen, wie unterstützend der andere oder die andere ist und wir fühlen uns tatsächlich gesehen und gehalten. So, das würde ich mir für dich wünschen, für jede Partnerschaft wünschen, weil das macht halt so viel schön. So, in 2 Wochen gibt es auch noch eine Folge zum Thema Wertschätzung und Dankbarkeit. Also auch da gehe ich da mal noch konkret drauf ein. Und nächste Woche gibt es die Folge, wie viel muss ich eigentlich tolerieren und wie viel muss ich aushalten, wenn es um den Partner geht, um blöde Verhaltensmuster und so weiter. Und da bleib einfach dran, abonniere meinen Podcast und dann bekommst du jede Folge in dein Postfach. Also, oder in die App, wie auch immer. Also, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Und mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du Aktionen oder eben so Infoabende für die Ausbildung oder was auch immer mitkriegen möchtest, dann macht es Sinn, den Liebeletter zu abonnieren. Du kannst auch, bevor du den Liebeletter abonnierst, den Beziehungstest machen. Den findest du auf der Webseite www.melanie-mittermeier.de unter Beziehungstest. Und auch da nach dem Beziehungstest kommst du automatisch auf den Liebeletter, wo du dann eben über Aktionen, über Infoabende, über Webinare immer informiert wirst, wenn es was Neues gibt. Also bis nächste Woche, mach's gut, ciao, ciao!